ARD.
Beschwerden über die Polizei, was Bürger und Polizisten bemängeln.
Kirchenaustritte bleiben hoch. Was erwarten die Menschen von der Kirche?
Und Wetter, Halbzeitbilanz. Es war nass und deswegen warm.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 28. Juni.
Wir sind Uli Spinrad und Magdalena Bienert. Hallo, hallo.
Die Polizei, dein Freund und Helfer. Das ist eine Redewendung, die ist, glaube ich, ziemlich geläufig, oder? Kennt man ja, Magda, ne?
Mhm.
Die ist ja mal in der Weimarer Republik entstanden. Das habe ich jetzt in der Recherche zu heute erst gelernt, wusste ich vorher nicht. Also ist schon gut 100 Jahre alt, diese Redewendung.
Ja, aber die Nazis haben die auch übernommen und für ihre SS benutzt. Und heute hört man diese Redewendung ja zwar auch noch hin und wieder, aber dann natürlich eher ironisch oder zynisch.
Ja, die wird zum Beispiel angewendet, wenn Polizistinnen oder Polizisten Grenzen überschritten haben, also ihre Macht oder auch ihr Gewaltmonopol, das der Staat ihnen ja verleiht. Ja, und heutzutage ist es dann eben auch häufig so, dass irgendjemand mit der Smartphone-Kamera auf so eine Situation draufhält und vermeintliches Unrecht filmt und dann landet das Ganze schnell im Internet.
Dieser Mann hier ist 2021 auf einer Demo gegen die AfD mit der Polizei aneinander geraten und aus seiner Sicht war das so.
Die Beamten, die neben dem Beamten standen, müssen gesehen haben, dass er zuerst geschlagen hat. Aber keiner von denen hat so reagiert, als wäre ich das Opfer, sondern der Täter.
Und ihr, Uli, hattet doch auch vor 2 Jahren diesen Fall in Dortmund, wo die Polizei einen Jugendlichen erschossen hat, ne?
Ja, genau. Das Gerichtsverfahren dazu läuft auch gerade noch. Da hat ein Polizist einen 16-Jährigen erschossen und zwar mit einer Maschinenpistole. Mhm. Insgesamt sind da jetzt 5 Beamte angeklagt. Aber das ist natürlich klar in jeder Hinsicht ein außergewöhnlicher Fall.
In Deutschland kann ja jede oder jeder Anzeige erstatten, auch gegen Polizisten und die Ermittlungsbehörden sind verpflichtet, dem nachzugehen.
Ja, das Problem ist aber, dann ermitteln immer Polizisten gegen Polizisten. Es gibt innerhalb der Polizei ja auch so eine Art Subkultur, das hat die Wissenschaft auch längst herausgefunden und bestätigt. Das ist auch verständlich, finde ich jedenfalls, weil die Beamten sich ja wirklich auch aufeinander verlassen müssen und zwar mehr als in anderen Berufen, weil es eben oft auch gefährlich werden kann.
Mhm. Und in der Regel läuft es dann deshalb so, dass wenn jetzt gegen Polizisten ermittelt wird, dass das nicht die eigene Dienststelle macht, sondern eine in der Nachbarstadt. Aber es bleibt natürlich dabei, Polizisten ermitteln gegen Polizisten.
Und auch deshalb hat die Bundesregierung eine Position eingeführt, die schon ziemlich lange gefordert wird, nämlich einen Polizeibeauftragten. Der ist jetzt seit Mitte März im Amt und hat jetzt einen ersten Zwischenbericht vorgelegt, quasi 100 Tage nachdem er angefangen hat.
Uli Grötsch heißt der Mann, der war fast 20 Jahre selbst Polizist und sitzt jetzt für die SPD im Bundestag und ja, er hat eben die Rolle des Polizeibeauftragten des Bundes übernommen und er soll so einerseits als Verbindung zwischen Polizei und Politik dienen, also die Beschwerden und Bedürfnisse der Beamten an den Bundestag richten, aber er ist natürlich auch Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger, die von polizeilichem Fehlverhalten betroffen sind.
Er kann auch selbst Ermittlungen anstellen, allerdings sind das dann keine Strafermittlungen, das macht immer noch die Staatsanwaltschaft ganz unabhängig von Grötsch.
Ja, und wenn die Staatsanwaltschaft meint, dass er bei den Ermittlungen eher stört, kann sie auch sagen, dass der sich raushalten soll. Also Grötsch kann keinen Polizisten direkt vor Gericht bringen.
Und was auch ziemlich wichtig ist, er ist auch nur zuständig für das, was Bundespolizisten machen, also zum Beispiel die Beamten an Flughäfen oder Bahnhöfen. Aber klar, wir Bürgerinnen und Bürger haben in der Regel eigentlich viel häufiger Kontakt zu den Landespolizisten. Mhm. Aber dafür ist Grötsch eben nicht zuständig, wenn die mal Mist bauen.
Grötsch wurden 135 Fälle bislang gemeldet und interessant ist, dass 109 davon von Bürgern kommen, die sich über unangemessenes Verhalten von Polizisten beschwert haben, also deutlich weniger Meldungen aus der Polizei selbst heraus.
In den meisten Fällen sei es dabei um empfundenes Racial Profiling gegangen, sagt Grötsch, also um diesen Eindruck, dass Menschen wegen ihres Aussehens oder ihrer Herkunft ins Visier der Polizei geraten sind.
Und bei den Fällen innerhalb der Polizei ging es vor allem um Sexismus und Chauvinismus. Er hat übrigens auch erzählt, dass er die meisten gemeldeten Fälle gar nicht bearbeiten konnte, weil die Landespolizei betroffen waren. Also es war gar nicht seine Zuständigkeit.
Die Länder haben inzwischen aber auch solche Stellen geschaffen, wo man sich beschweren kann, weil eben der öffentliche Druck in den letzten Jahren zugenommen hat. In manchen Bundesländern sind die Bürger- und Polizeibeauftragten an die Parlamente geknüpft, in anderen aber auch an die Innenministerien oder die Polizeipräsidien. Aber vollständig unabhängig sind die eigentlich nie. Aber immerhin gibt es überall die Möglichkeit, auch mal ein Vergehen zu melden. Hier bei uns in NRW wird auch im Moment die Stelle eines unabhängigen Polizeibeauftragten eingerichtet. Also tatsächlich außerhalb der Strukturen der Polizei.
Ja, das wäre ja dann wie in Dänemark. Da gibt es seit 2012 eine unabhängige Behörde, ja, und die ermittelt gegen Polizisten, wenn sich ein Bürger beschwert. Und diese Behörde gilt eigentlich europaweit als Vorbild. Die dänische Polizei muss dann alle Infos rausrücken, die die Behörde haben will. Also diese Behörde hat auch viel mehr Befugnisse als die Polizeibeauftragten hier in Deutschland.
Bei uns ist das oft so, dass sich vor allem die Innenminister dagegen wehren, weil sie meinen, das sei ein Misstrauensvotum gegen die Polizisten, die ja für uns Bürger da seien. Ja, und Polizei ist eben bei uns Ländersache, davon haben wir viele, also Bundesländer, aber wir sehen auch, es tut sich ja was.
Wie sind denn eure Erfahrungen mit der Polizei? Hattet ihr schon mal den Wunsch, etwas zu melden und wusstet ihr dann, wo ihr das überhaupt machen könnt? Erzählt gerne über WhatsApp oder E-Mail, wir haben euch alles in die Shownotes gepackt.
Unsere Kurznachrichten.
In den USA haben sich Joe Biden und Donald Trump das erste Fernsehduell vor der Wahl im November geliefert. Sie haben unter anderem über die Gesetze zu Abtreibungen und Einwanderung gestritten und sich auch persönlich angegriffen. Biden bezeichnete Trump als Lügner und Verlierer. Über die US-Präsidentschaftswahl reden wir aber jetzt noch nicht groß. Das wird uns dann später im Jahr noch mehr beschäftigen.
Für Beschäftigte in der Chemieindustrie gibt es bald mehr Lohn. Die Gewerkschaft IGBCE und die Arbeitgeber haben sich in den Tarifverhandlungen auf knapp 7% mehr Lohn geeinigt. Die kommen in zwei Stufen. Zum ersten Mal gibt es außerdem eine Extraregelung für Gewerkschaftsmitglieder. Sie bekommen einen freien Tag pro Jahr zusätzlich.
In Essen im Ruhrgebiet beginnt morgen der AfD-Bundesparteitag. Heute starten aber schon die Proteste gegen die Veranstaltung. Am Abend gibt's eine sogenannte Rave-Demo. Demonstrierende wollen mit Musik-LKWs vom Essener Hauptbahnhof zur Grugerhalle ziehen. Da beginnt dann morgen früh der Parteitag. Uli, am Ende unserer zweiten Podcast-Woche weiß ich wieder ein bisschen mehr über dich. Allerdings, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist jetzt auch nicht so ein alltägliches Thema. Bist du eigentlich in der Kirche?
Ja, bin ich noch. Ich bin römisch-katholisch getauft. Und ja, ich bin auch noch in der Kirche oder Kirche, wie wir hier bei uns im Rheinland eher sagen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man es richtig ausspricht. Und du, bist du auch noch in der Kirche?
Nö. Okay. Vor langer Zeit schon ausgetreten, aus diversen Gründen.
Ja. Ja, wie so viele Menschen in Deutschland, da bist du in guter Gesellschaft. Es werden auch immer mehr. Die katholische Kirche hat jetzt neue Zahlen veröffentlicht. Im vergangenen Jahr sind über 400.000 Menschen wieder aus der katholischen Kirche ausgetreten.
Wobei es im Jahr davor, also 2022, noch mal deutlich mehr waren. Da waren es über eine halbe Million in diesem einen Jahr. Bei der evangelischen Kirche sieht es übrigens nicht viel anders aus. Die Zahlen sind zwar ein bisschen niedriger, aber auch da kehren Hunderttausende Jahr für Jahr der Kirche den Rücken.
Ja, und damit verlieren die Kirchen natürlich auch echt viel Geld. Und zwar durch die Kirchensteuer. Und das Geld fehlt dann, um auch zum Beispiel kirchliche Kitas zu finanzieren in der Nachbarschaft.
Ja, deshalb muss die Kirche natürlich gucken, wo sie sonst an Kohle kommt. Und das macht sie auch durch Immobilien.
Ja, also ich wohne zum Beispiel direkt neben einem Mehrfamilienhaus, das die Gemeinde gebaut hat. Das ist auch nur eins von mehreren Bauprojekten in dieser Gemeinde. Durch diese Immobilien verdient die Kirche und damit dann auch das Bistum, die katholische Kirche insgesamt. Mhm. Und das ist tatsächlich, glaube ich, langfristig sehr viel Geld.
Unsere Kollegen von NDR Fragt haben sich vergangenes Jahr auch mal umgehört, warum die Menschen austreten. Zum Beispiel Lennart Lutz aus Hamburg.
Die Institution Kirche als solche brauche ich nicht, um eine Religion auszuleben. Ich brauche da niemanden, der mir irgendwie Verhaltensregeln vorgibt. Meine Moralvorstellungen passen nicht ganz zu der Kirche.
Das haben über 60% in dieser Umfrage angegeben. Da geht es dann auch um den Umgang der Kirche mit Homosexualität oder auch um die Rolle der Frau. Ja, und klar, das führt dann auch dazu, dass die Leute weniger bereit sind, dafür auch noch Kirchensteuer zu zahlen.
Genau, und nicht zu vergessen natürlich die vielen Missbrauchsfälle, die in den vergangenen Jahren ans Licht gekommen sind. Ja. Und die Hälfte der Befragten hat auch die als Grund für den Austritt angegeben und vor allem auch, wie die Kirche damit umgegangen ist und noch umgeht.
Also im Sozialbereich muss man klar sagen, ist die Kirche ja immer noch sehr präsent in der Gesellschaft. Ja. Es gibt Kitas, Altenheime, Krankenhäuser oder auch Jugendgruppen wie die Messdiener oder auch die Pfadfinder. Die Caritas oder die Malteser, das sind ja auch alles kirchliche Institutionen, die wirklich wichtige Aufgaben übernehmen.
Und vor allem die Menschen, die in den Gemeinden engagiert sind, machen auch wirklich viel, um für ihre Mitmenschen da zu sein. Da geht es jetzt gar nicht so sehr um den Glauben, sondern eher ums Füreinander-Dasein. Das sagt auch diese Pfarrerin aus Hamburg.
Es geht darum, tatsächlich die Menschen zu fragen, was könnte euch binden an die Kirche, die ja noch mal mehr ist als mein persönlicher Glaube. Die Kirche ist ja auch eine Solidargemeinschaft.
Ja, das ist eine Pfarrerin. Und da muss man klar sagen, das geht immer noch nur in der evangelischen Kirche. Mhm. Aber auch in der katholischen Kirche wandelt sich das Bild der Frau. Langsam, aber schon auch stetig. Frauen dürfen immer häufiger pastorale Aufgaben übernehmen. Ja, vielleicht auch, weil es halt sonst niemand machen würde.
Auch das Bild von Sexualität wird ganz langsam immer ein bisschen moderner. Inzwischen können auch homosexuelle Paare den Segen empfangen. Das hat die katholische Kirche offiziell erlaubt, allerdings auch wirklich erst Ende letzten Jahres. Ne?
Ich war ja übrigens 20 Jahre bei den Pfadfindern. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich auch noch nicht.
Wir haben da auch so ein Jugendheim, das an die Kirche angeschlossen ist, wo jede Woche auch Gruppenstunden stattfinden, aber zum Beispiel auch Sportkurse für ältere Frauen. Und da schwebt seit Jahren immer drüber, dass das vielleicht irgendwann mal geschlossen wird, weil solche Immobilien der Kirche eben kein Geld einbringen, sondern nur Geld kosten. Tja, und dann wären die als erstes weg, wenn gespart werden muss. Auch das gehört eben zum Gesamtbild dazu.
So, und jetzt müssen wir ein bisschen übers Wetter reden. Also ich lieb's ja gerade so, wie es ist. Ich komme hier nachts raus, Berlin, über 20 Grad, schon seit Tagen keine Jacke mehr dabei gehabt. Immer so ein leicht klebriges Hautgefühl. Keine gute Zeit für Ponyträgerinnen allerdings. Ja, das ist so für mich Sommer.
20 Grad nachts? Ich finde das furchtbar, ehrlich gesagt. Also ich brauche schon Kühle in der Nacht, um gut zu schlafen. Gestern haben wir hier ja noch über die Bauernregel des Siebenschläfers gesprochen. Sieben Tage Woche und so. Sieben Tage Sonne und so. Sorry, genau. Aber das zeigt sich dann auch. Gestern gab es schon wieder Unwetter, also nicht nur Sonne und Überflutungen, zum Beispiel in Thüringen, in Hamburg, aber hier in NRW, in Detmold zum Beispiel auch. Die Stadt sagt, da sind gestern bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.
Echt viel. Also zum Vergleich, in Nordrhein-Westfalen hat es im kompletten Monat April durchschnittlich 91 Liter Regen pro Quadratmeter gegeben. Und das war schon mehr Niederschlag als in den Durchschnittsjahren.
Wir haben jetzt Ende Juni und das heißt, die Hälfte des Jahres ist schon wieder rum.
Ja, was geht so schnell. Dann lass uns mal eine Halbzeitbilanz machen. Ohne Fußball, aber mit Wetter. Ich fand, es war ein sehr, sehr nasses Jahr bislang, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das war tatsächlich gut für meinen neu gesäten Rasen. Der ist schnell gewachsen. Wir haben mal mit unserem WDR-Wettermann Jürgen Vogt gesprochen und der sagt, yo, es war nass. Und genau deshalb ist es nämlich auch so warm, weil Wärme und Nässe bedingen sich gegenseitig.
Wir machen jetzt immer einen kleinen Exkurs in Sachen Wetter. Je wärmer es wird, desto mehr Wasserdampf enthält die Luft. Und das hat natürlich Folgen. Und zwar erstens, dass die Temperatur weiter steigt, weil Wasserdampf ein Treibhausgas ist. Also der Wasserdampf saugt quasi die Sonnenwärme auf, die an der Erdoberfläche abprallt und hält sie dann in der Luft fest.
Ja, und zweitens, wenn wir mehr Wasser in der Luft haben, dann kann es sich auch abregnen. Und dann haben wir natürlich mehr und auch regelmäßigeren Regen. Und auch die häufigeren Stürme liegen am Wasser in der Luft, weil im Wasserdampf in den Wolken ist viel Energie drin. Ja, und wenn sich der Wasserdampf dann wieder in Tropfen, also in Regen verwandelt, dann wird diese ganze Energie freigesetzt und das sind dann die Stürme.
Ja, ich hasse Stürme, wirklich. Ja. Gegen Regen habe ich nichts, aber Sturm ist so, boah. Es führt natürlich alles dazu, dass wir dann so einen extrem nassen Mai hatten zum Beispiel. Da hat es wirklich, wirklich viel und oft geregnet. Wir haben schon jetzt 60% von dem erreicht, was letztes Jahr insgesamt im ganzen Jahr runtergekommen ist. Und da gibt es natürlich große regionale Unterschiede durch lokale Gewitter zum Beispiel.
Ja, die größte Regenmenge gab es bisher im schönen Schwarzwald übrigens.
Nur bei den Sonnenstunden, da sind wir tatsächlich genau im Durchschnitt der letzten Jahre. Also dieses ganze Wetter auf und ab ist natürlich vor allem ein Riesenproblem auch für die Landwirte. Hier hören wir zum Beispiel einen Erdbeerbauern aus der Nähe von Bonn.
Also die Hauptprobleme dieses Jahr ganz klar ist der Frost, ist der Hagel und ist überdurchschnittliche Wasser. Also im Freiland schätzen wir im Moment mit einer Schadenquote von 70%.
Wir merken, das Wetter spielte das erste Halbjahr gefühlt etwas verrückt, aber das lässt sich alles ziemlich nachvollziehbar erklären. So, und morgen endlich wieder Fußball. Uli, was hat für dich 2 Tage ohne?
Ja, ehrlich gesagt schon. Also die ganz späten Spiele konnte ich natürlich nicht gucken, aber so ein 18-Uhr-Spiel, also ich nachmittags und am frühen Abend, ich wusste manchmal nichts mit mir anzufangen. Gebe ich zu, ich brauche Fußball zum Leben.
Oh Gott. Dann wünsche ich dir ein trockenes, fußballfreundliches Wetter, wobei ich mir auch auf morgen, auf Samstag freue ich mich auf jeden Fall.
Ich bin zum Grillen eingeladen und zum Gucken, das wird bestimmt nett.
bestimmt. Und hey, ihr müsst nur noch dreimal schlafen und dann hören wir uns hier an dieser Stelle auch schon wieder.
Ja, Uli Spinnrad und Magdalena Bienert sind wir und wir wünschen euch ein fantastisches Wochenende mit oder ohne Fußball.
Genau, und schreibt uns sehr gerne, wenn ihr Fragen oder Anregungen zur Folge hattet oder zum Podcast allgemein, Kritik und Lob als WhatsApp, Sprachnachricht oder E-Mail.
Ciao.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.